Welche Folgen es hat, wenn weiter fossile Energien gefördert werden, Wälder erschlossen werden, Brasilien weiterhin auf Export von Agrarrohstoffen setzt, das wollen wir jetzt mit Christian Russau besprechen. Christian, wir hatten im vergangenen Jahr schon miteinander gesprochen, da war die Regierung Lula noch nicht so lange im Amt, man konnte also noch nicht wirklich Aussagen treffen, wie sich die Situation der indigenen Bevölkerung und auch Abholzungsraten entwickeln werden. Nach jetzt einem vollen Jahr Regierung Lula, wie fällt dein erstes Fazit der Regierungszeit aus?
Ja, das ist vielleicht sogar die 1-Million-Dollar-Frage. Das ist zwiegespalten. Also einerseits, klar, gibt es klare und deutliche Unterschiede in der Einstellung, die eine Regierung Lula gegenüber den Indigenen und in Bezug auf Entwaldung hat, im Vergleich zu dem der Einstellung, die die Regierung Bolsonaro zuvor hatte. Ne? Eine erklärt Rechtsextreme, keinen Zentimeter Landes mehr Indigenen, wollte den Indigenen geben lassen. Bolsonaro ein Hassdiskurs und Lula viel mehr auf Ausgleich bedacht und auch auf Menschenrechte, Menschenrechtsschutz, Indigenenrechte, Entwaldung will er, ich glaube, bis 2030 oder 35, die genauen Zahlen, Datum habe ich nicht mehr im Kopf, gen Null reduzieren. Das ist in meinen Augen alles, es ist ernst zu nehmen, seine Ansätze. Ich nehme auch wahr, dass ihm das auch selbst ernst ist. Die Frage ist, mit welchen Mitteln und Wegen er das angeht. Einerseits steht er einem extrem erzkonservativen Kongress gegenüber, der in der Mehrzahl sich aus der sogenannten Fraktion der Ruralistas, also der parteiübergreifenden Fraktion der Sympathisanten der Großgrundbesitzer und des Agrobusiness zusammensetzt, die sich zunehmend in großen Teilen zu radikalisieren scheinen. Und da gab es letztens vor allem in Mato Grosso do Sul, aber auch im Bundesstaat Bahia im Süden zu gewalttätigen Übergriffen von einer Gruppierung, die sich jetzt Invasão Zero, also Null-Invasion nennt und ja paramilitärisch zu Waffen greift und Indigene versucht vornherein zu unterbinden, Land zu besetzen. Also das sind sehr schwierige Entwicklungen, die die Regierung Lula auch im Blick hat. Da wurden dann auch Teile der Bundeseinheiten hingeschickt, um das vor Ort zu befrieden, was angesichts der Größe Brasiliens und der Vielzahl an Konflikten sehr schwierig ist. Also einerseits hat er es mit einem extrem aggressiven Agrobusiness zu tun, das eben seine Interessen an Land und Ausweitung der Landflächen für Cashcrops, wie vor allem Soja, Mais, Zellulose und andere weiter vorantreibt, es zu tun. Und auf der anderen Seite hat er eben dann gleichzeitig noch diesen extrem konservativen Kongress, wo eben über auch die Ruralistas sehr stark sind. Und am stärksten macht sich das Problem klar in dem Fall der sogenannten Stichtagsregelung Marco Temporal.
Nochmal zu den Mehrheitsverhältnissen. Also viele dachten ja nach der Wahl, jetzt ist Bolsonaro weg, Lula ist jetzt Präsident, jetzt wird alles anders oder besser. Du hast schon angesprochen, dass die Agrarlobby sehr meinungsstark nicht nur ist, sondern auch sehr viel tatsächlichen Einfluss und Vertreter im Parlament hat. Das heißt, über Fraktionen übergreifend oder parteiübergreifend. Wie ist es da für eine Regierung dann überhaupt möglich, gegen die Politik zu machen?
Ja, also Lula ist ja nun aus seiner alten Zeit als Gewerkschafter. Ne, geht er immer davon aus, man kann Streik machen, man kann aber auch miteinander verhandeln und reden und wird irgendwann über Dialog zu einem Kompromiss kommen. Lula selbst hat mehrmals wiederholt gesagt, es ginge darum, das schlechte Agro, das faulige, das verfaulte Agrobusiness vom guten Agrobusiness abzuspalten und mit dem guten Agrobusiness zusammenzuarbeiten, produktiv zusammenzuarbeiten. Ihm schwebt da so etwas vor, wie das, was er während seiner ersten und zweiten Amtszeiten 2003 bis 2010 hatte. Da hat er die große China-Nachfrage nach Agrarrohstoffen erlebt. Und da hat er zwar einerseits auch viel für die Agrarreform gemacht und Mikrokredite für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zur Verfügung gestellt von Seiten des Staates. Aber auf der anderen Seite hat er auch viel mehr Geld an die Großgrundbesitzer rausgegeben. Er wollte die Global Champions schaffen. Und das muss man auch anheimstellen, die brasilianischen Sojabarone sind produktiver als die anderen. Ne? Zu welchen Kosten und auf wessen Kosten vor allem ist noch ein anderes Thema. Aber die sind halt schon ziemlich mächtig. Und er geht davon aus, dass er das schlechte Agrobusiness, das, was eben sich paramilitärisch auch organisiert, das zu Waffen greift etc. und die nicht auf Umweltgesetze achten, dass er die ausgrenzen kann. Und die anderen vor allem mit dem Hinweis, naja, die Europäer legen so viel Wert auf Nachhaltigkeit und deswegen müssen wir das gute Agrobusiness auf unsere Seite zu ziehen. Und er geht noch weiter und sagt auch, es ist deswegen keine Notwendigkeit für die Landlosenbewegung, Land zu besetzen, einzusetzen für indigene Wiedereroberung ehemaliger Territorien zu machen, weil man kann miteinander reden. Wir werden mit unserem Agrarentwicklungsministerium und mit der Agrarreformbehörde Ländereien identifizieren, die der Agrarreform zugeführt werden kann, und dies werden wir dann machen. Entschädigungszahlungen werden entsprechend gezahlt und alle seien zufrieden und glücklich. Das ist natürlich in meinen Augen illusorisch, vor allem wenn es eben um reale Verteilungskämpfe geht, also die man angehen muss, Umverteilungen. Man wird Leuten auch wehtun müssen, finanziell wird ihnen Land wegnehmen müssen, gegen Entschädigung, klar, aber all das wird nicht widerspruchsfrei geschehen, und deswegen ist es in meinen Augen etwas illusorisch, wie er herangeht, aber es ist gleichzeitig auch verständlich. Eine andere Variante, wie man mit diesem vor allem im Kongress umgeht, ist, es gibt diese überparteilichen Fraktionen, ne? Also das Agro-Business, das ist dann die Fraktion des sogenannten Boys, also der Kuh. Dann der Kugel, das ist die Bala-Fraktion, also die halt für die Waffenlobby sind. Und dann gibt es noch die Evangelikalen, also die Biblia-Fraktion. Das sind überparteiliche Fraktionen. Lula, also die PT, die linke PT, die Regierung von Präsident Lula stellt, ist halt nicht in der Mehrheit, hat auch mehrere Allianzen mit anderen Parteien, muss sich aber immer wieder neue, vor allem aus der politischen Mitte, in Anführungszeichen, Stimmen besorgen. Und das macht man über politische Verhandlungen. Da ist Lula wiederum ganz gut. Andererseits kostet sowas auch viel Geld. In Brasilien gibt es die sogenannten Emendas Parlamentares. Das sind Direktzuweisungen der Exekutive an die Parlamentarier und Senatoren zur freien Verfügung in den Wahlkreisen, womit praktisch Stimmenkauf getrieben wird. Das ist die reale Praxis, wie sie schon seit Jahrzehnten in Brasilien der Fall ist. Unter Bolsonaro sind diese Zahlen angestiegen. Also auch Bolsonaro hatte es nicht einfach, mit oder gegen den Kongress zu regieren. Und für Lula ist es nicht einfacher, im Gegensatz noch schwieriger und entsprechend auch teurer geworden. Ne? Ob er sich diese Mehrheiten wird erkaufen können, angesichts einer noch immer geltenden Haushaltssperre. Also über 20 Jahre ist der Haushalt maximal inflationsangeglichen, und das ist halt enorme Einschränkungen seiner Handlungsmöglichkeiten. Also inwiefern das gelingen wird, wage ich derzeit noch zu bezweifeln, ist aber jetzt nach einem Jahr noch nicht abzusehen. Man sieht aber, die Konflikte brodeln überall.
Du hast schon mit Zellstoff und Soja und Rindern ein paar Produkte und Unternehmen eigentlich auch angesprochen. Was würdest du denn sagen, sind im Moment so die maßgeblichen Treiber der Zerstörung oder Waldzerstörung in Brasilien? Also auf welche Produkte oder Großprojekte kann man das zurückführen?
Naja, also wenn man es auf Großprojekte zurückführt, muss man sich die Regionen anschauen, um die es geht. Ne? Also vor allem in der sogenannten Matupiba-Region, also Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia, also im brasilianischen Nordosten, im Cerrado. Also die Region, die von Anti-Rodungsgesetzen am wenigsten betroffen ist, weil das ist eine der Expansionsregionen. Ne? Dort wird überwiegend Soja angebaut, aber eben auch Mais, aber eben auch Zellstoff, sprich durch Eukalyptusplantagen etc. Die zweite Großregion, die sie jetzt noch erschließen wollen, ist dann Amaco, also Rondônia und Amazonas. Da wollen sie ähnlich wie in Matupiba ein Programm starten, und da wird es dann auch überwiegend Soja sein. Und dazu hängen dann immer viele einerseits Großprojekte zusammen, sprich Eisenbahnverbindungen, Asphaltierungen von Landstraßen, um eben die logistischen Transport der Agarrohstoffe bewerkstelligen zu können. Und das Ganze gibt eine Melange, die vor allem dann die traditionellen Gemeinschaften und Völkern enorm bedroht. Abgesehen davon, dass halt so ziemlich fast jedes Stück Land in diesen sogenannten Expansionsgebieten Teil von Gebieten ist, in denen es um die soziale Konflikte und Streitigkeiten im Land gibt, teilweise sehr auch mit Waffengewalt ausgetragen, wo halt die traditionellen Gemeinschaften oftmals den Kürzeren ziehen, weil sie eben nicht über die historisch verbürgten Landtitel verfügen, weil sie eben historisches Land einfach genutzt haben, qua Usus, und dann kommen andere und sagen, hallo, ich habe den Landtitel erworben, das ist meins und ihr müsst weg, obwohl hier seit Generationen als Kleinbauer und Kleinbauern lebt. Und das alles miteinander zu vermitteln, in einer friedlichen und dialogvollen und respektvollen Atmosphäre, achte ich für ziemlich herausfordernd.
Wenn man jetzt natürlich auch von hier aus Deutschland oder aus Europa drauf blickt, welche Rolle spielen sowohl deutsche oder europäische Unternehmen als auch wir Verbraucher hier in Europa? Welchen Druck üben wir auf die Wälder in Brasilien aus?
Ja, also erstens ganz klar, vor allem die Großlandwirte, die industrielle Landwirtschaft basiert auf einem Agrargiftmodell. Ne? Und da sind natürlich in erster Linie die beiden großen Deutschen zu nennen. Ne? Bayer und BSF, die nach wie vor, ich glaube bei Bayer sind es 12 Wirkstoffe, die in der EU verboten sind, die in den Produkten enthalten sind, die sie in Brasilien weiter fröhlich verkaufen, weil die Gesetzgebung diese Wirkstoffe eben nicht als gesundheitsschädigend, umweltschädigend etc. einstuft. Beim BSF sind es 13 Wirkstoffe in Agrargiften, die sie dort munter weiterverkaufen. Immer mit dem Argument, naja, das ist ja nicht so, dass die da verboten wären. Ich habe auf Hauptversammlung von BASF und Bayer mehrmals nachgefragt, immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Ist ja nicht so, dass diese Wirkstoffe in Brasilien nicht verboten werden, sondern sie sind vielmehr nicht zugelassen. Wenn man nachfragt, was meinen sie damit? Ja, auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen haben wir gar keinen Antrag auf Befreiung dieser Substanzen gestellt. Außerdem müsste man ja sehen, dass das eben andere klimatische Verhältnisse sind. Das ist natürlich eine Mogelpackung, weil was schädlich ist für die Gesundheit und Umwelt der Menschen hier, ist genauso auch schädlich für Umwelt und Gesundheit der Menschen dort. Es gibt keine unterschiedlichen Reaktionsverfahren in den chemischen Reaktionsverfahren in den Körpern von Menschen in anderen Hemisphären. Insofern, also ist völlig absurd, wie die Firmen argumentieren. Aber solange es eben noch legal ist, und das ist es in Brasilien noch, auch unter der Regierung Lula werden weiterhin eifrig Pestizide freigegeben, dann ist das ein Problem. Ein anderer Punkt ist natürlich unsere Tierindustrie hier, die zum großen Teil von dem Sojamehl ihre Eiweißnahrung bezieht und Sojamehl hergestellt. Laut TRASE, der schwedischen Umweltorganisation, die die Sojaketten, Produktionsketten nachverfolgt, bis zu 20% des Sojas, was hier nach Europa kommt, weltweit und auch bei Brasilien decken sich die Zahlen, stammen mindestens aus illegaler Entwaldung. Da muss man rangehen. Man müsste eigentlich genau unsere Tierindustrie als erste angehen, dass die eben sicherstellen, dass in der hiesigen Produktion, die gekürzt werden müsste, zweifelsohne, weil das ist aus Nachhaltigkeitsgründen nicht tragfähig und nicht tragbar, müsste man da rangehen, dass das eben sichergestellt wird, dass es eben keine Sojamehl mehr importiert wird, weder aus Entwaldung noch Sojamehl mit Blutstropfen, was aus Landkonflikten her stimmt. Letzter Punkt, Zellulose, weil wir das eben schon angesprochen haben, die Eukalyptusplantagen in ganz Brasilien breiten sich weiter aus, nicht nur im atlantischen Regenwald, sondern eben auch in der Cerrado-Region, und 20% der Zelluloseimporte, die Deutschland importiert, stammen aus Brasilien, und die sind oftmals dann von meistens Suzano oder andere Firmen. Suzano ist der größte der Produzenten vor Ort. Viele mit Landkonflikten zu tun, Auslaugung der Böden, Monokulturen, Biodiversitätsverluste etc. All das spielt damit rein, und das nur, damit wir hier in Deutschland, wir haben den weltweit höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Papier pro Person, und da müsste man eigentlich auch nochmal intensiver rangehen, vor allem auf der gesetzgeberischen Ebene, um dem aber auch Einhalt zu gebieten.
Dieser Verbrauch und du hast die Eukalyptusplantagen angesprochen, das übt natürlich ja auch großen Druck auf indigene Territorien aus. Unter Bolsonaro war es klar, hast du auch schon erwähnt, der hat von Indigenen nicht viel gehalten, hat auch ja immer angekündigt, dass er den Zugang zu den Territorien erleichtern will für Agrarindustrie, für Bergbau. Jetzt könnte man annehmen, dass sich das verbessert hat. Tatsächlich hat es aber, wenn man jetzt rein die Zahlen anschaut, in 2023 sogar mehr Landkonflikte gegeben als noch in den Jahren davor. Kannst du da sagen, was ist da die Ursache?
Ja, also das liegt zum einen daran, dass sich halt Politikmaßnahmen erstmal natürlich nicht so schnell umsetzen lassen. Ne? Es war auch so im Bezug auf Rodung beispielsweise, die ersten Jahre der ersten Amtszeit der Regierung Lula 2003 bis 2000 sind die ersten Jahre auch die Rodungszahlen weiter angestiegen, bis die Politikmaßnahmen irgendwann gegriffen haben und die Zahlen, Rodungszahlen zurückgehen. Das Gleiche könnte man natürlich erstmal in der Theorie auch davon ausgehen, okay, es kann alles eine Zeitfrage sein. Man muss auch verstehen, dass der Konflikt sich zuspitzt. Es gibt halt seit mehreren Jahren intensive Bewegungen bei den Indigenen, die ihr Recht auf ihr historisch angestammtes Land einfordern. Und das geht dann natürlich in Konflikt, wenn du auf der anderen Seite ein Agrobusiness hast, das Cashcrops produzieren will und weiter expandieren will und auf weitere Ländereien ist. Also du hast nicht nur das jetzige Problem, dass es Landkonflikte um gewisse Gebiete gibt, sondern diese Konflikte weiten sich noch weiter aus, weil eben beide Seiten mehr Land für sich beanspruchen. Das heißt, die Konflikte werden deswegen auch schlimmer, unter anderem. Und da ist die Frage, wie die Regierung und auch die Justiz da reagiert. Der emblematische Fall ist ja die große Frage, der große Streit um die Stichtagsregelung Marco Temporal.
Diese Anerkennung von Territorien ist ja ein großes Thema schon seit vielen Jahren. Und auch, also aktuell gibt es sowohl politische Diskussionen, Auseinandersetzungen, es gibt rechtliche Verfahren, auch vom obersten Gerichtshof gibt es Urteile und Entscheidungen. Und da möchte ich jetzt dich bitten, das uns mal kurz zu erklären, weil das ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
Ja, also die zentrale Frage dreht sich immer wieder um die Stichtagsregelung Marco Temporal. Diese These besagt, sollte sie je abschließend in Brasilien gesetzt werden, dass nur diejenigen indigenen Territorien als solche anerkannt werden dürfen und Bestand haben dürfen, die zum Stichtag 5. Oktober 1988 bereits indigene Bewohnerinnen direkt auf diesem Land hatten. Warum 5. 5. Oktober 88. Das ist der Tag des Inkrafttretens der neuen brasilianischen Verfassung nach der brasilianischen Militärdiktatur.
Was bedeutet der Status, also dass die Anerkennung von dem indigenen Territorium? Was ist der Vorteil oder was hat es für Konsequenzen?
Im indigenen Territorium, wenn ein indigenes Volk nachweisen kann, infolge von anthropologischen Studien und Vorortstudien, als auch oraler Tradition von Familiengeschichten nachweisen kann, dass sie historisch ein Gebiet historisch genutzt haben und dort gewohnt haben und es genutzt haben, wobei das sich auch noch erweitert, weil Nutzung heißt eben auch, dass man nur ab und an es durchstreift oder es eben auch brach liegen lässt etc. oder dass es eben auch religiöse Komponenten hat. Dann ist der Staat eigentlich angewiesen, wenn er diese Studien geprüft hat und für richtig erkannt hat, diese Gebiete zu demarkieren, also auszuweisen und der Präsident, die Präsidentin per Unterschrift zu homologisieren. Damit wäre das Territorium geschützt. Es ist praktisch, es bleibt weiter im Besitz des brasilianischen Staates, des Bundes, aber das indigene Volk vor Ort kann dort leben und in Subsistenz die Natur auch nutzen, aber großflächige Landwirtschaft oder Bergbau etc., all das ist verboten. Genau da wollte eben auch Bolsonaro ran. Der wollte vor allem große feuchte Träume davon gehabt, da das Agrobusiness und die Bergbaukonzerne reinjagen zu dürfen, damit diese dort dann noch mehr Profit machen und Zerstörung erzeugen. Das ist der Ansatz. Und die brasilianische Verfassung von 1988, die ja auch die Basis für den Stichtag gelten soll, hat halt eigentlich deklariert, 1988, binnen 5 Jahre sollen alle indigenen Territorien in Brasilien demarkiert werden. Das ist bis heute aber noch nicht geschehen. Es gibt schon ein paar hundert, aber es gibt immer noch etliche andere hunderte, die noch fehlen und die sich in einem akuten aktuellen Landkonflikt befinden. Und die Stichtagsregelung will nun nicht einerseits die neuen Versuche von Demarkierung indigenen Territorien verhindern, sondern wollen eben auch einen Rechtsrahmen schaffen, der es auch ermöglichen könnte, auch an bestehende Territorien ranzugehen und dort dann eben auch Bergbau oder Agrobusiness vor Ort betreiben zu dürfen. Darum geht der ganze Streit aktuell. Und im letzten Jahr hatte dann im Rahmen zum Abschluss eines mehrjährigen Prozesses über einen Fall in Santa Catarina der oberste Gerichtshof von Brasilien mit 9-2 Stimmen entschieden, die Marco Temporal-These, also Stichtagsregelung, ist so, wie sie formuliert wurde, nicht verfassungskonform und deswegen abzulehnen und haben dann in einer Woche drauf in der abschließenden Beratung nochmal beschlossen, dass halt Gebiete, die eigentlich indigenen Territorien sein müssten, aber jetzt eben von Siedlern, Fazendeiros etc. belegt werden müssen, gegen Entschädigungszahlungen enteignet werden sollten. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Also alle Beobachtenden wissen, dass der brasilianische Staat die Dimension, die das haben könnte, gar nicht finanziell leisten könnte, aber dennoch ist es natürlich eine Aufgabe, die der Staat irgendwie angehen muss. Die Frage ist, bis wann? Und drängen natürlich alle Seiten. Und gleichzeitig hat der brasilianische Nationalkongress wenige Tage, nachdem der oberste Gerichtshof dieses Gesetz, also die Gesetzesthese von Marco Temporal als verfassungswidrig erklärt hat, hatte explizit als Nationalkongress ein Gesetz verabschiedet, das explizit genau den Marco Temporal, die Stichtagsregelung als Gesetz formuliert. Das ging durch beide Kammern, auch im Senat, weil da eben die Agro-Business-Lobby ihre Mehrheit hat. Damit ist das dann praktisch Gesetz. Präsident Lula hat dagegen teilweise Veto eingelegt. Ein paar Wochen später wurden diese Vetos wieder kassiert vom Nationalkongress. Und nun liegt gegen dieses neue Gesetz, das hat den Marco Temporal als gesetzeskonform definiert, dem obersten Gerichtshof wiederum vor. Und der muss entscheiden, ist dieses neue Gesetz 14701 nun verfassungswidrig oder ist es verfassungskonform? Das Ganze läuft offensichtlich auf eine Verfassungskrise hinaus, weil der Nationalkongress mit seinen beiden Kammern, Senat und Abgeordnetenhaus, sagt, wir sind diejenigen, die Gesetze machen. Und der oberste Gerichtshof seinerseits sagt, wir sind diejenigen, die die Verfassung schützen und ihr dürft nicht Gesetze machen in der Legislative, die gegen die Verfassung geht. Das ist ein Konflikt, das ist letztlich ein Machtkampf. Der müsste sich eigentlich in den nächsten Wochen jetzt zuspitzen und erstmal entscheiden. Aber das sieht nicht gut für die brasilianische Demokratie aus, wenn man in so eine schwerwiegende Verfassungskrise hinein.
Wie stehen da indigenen Vertreter, indigene Verbände in Brasilien dazu? Wie ist deren Position?
Die haben sich größtenteils ganz klar geäußert. Ne? Also Stichtagsregelung ist ein Genozidgesetz. Das lehnen wir klar ab, weil es geht um unser physisches Überleben als indigene Völker Brasiliens. Wir haben das Anrecht und den Anspruch auf unser Land, den erheben wir weiter und wir müssen das bekommen. Und der indigenen Dachverband APIB hat zusammen mit zwei brasilianischen linken Parteien Verfassungsklage eingereicht. Das ist eben dieser Fall, der jetzt dann vor dem obersten Gerichtshof STF entschieden werden muss. Es gibt insgesamt 3 Klagen. 2 sind auf Verfassungswidrigkeit von linken Parteien eingereicht worden gegen dieses Gesetz 14701. Und eine ist auf Klage eingereicht worden von rechten Parteien, die genau dieses Gesetz vom obersten Gerichtshof nochmal bestätigt haben wollen, also einen Antrag auf Verfassungskonformität. Da muss man abwarten, wie die Richterinnen und Richter des obersten Gerichtshofs STF entscheiden.
Das heißt, es ist nicht absehbar, in welche Richtung das entschieden wird, oder gibt es da eine Tendenz?
Das ist schwierig. Es kann sein, dass es, also man kann das nie so richtig einschätzen. Die letzte Entscheidung im September vergangenen Jahres gegen die Stichtagsregelung Marco Temporau im obersten Gerichtshof war mit 9:2 recht eindeutig. Es könnte sein, dass sie wieder in die gleiche Deutlichkeit reingehen. Und dann ist die Frage, wie wird der brasilianische Nationalkongress darauf reagieren, ob er es einfach so hinnimmt oder sich weitere Mittel und Wege einfallen lässt. Könnte aber auch sein, dass der SDF versucht, eine Mischform zu machen. Ne? Da muss man abwarten. Also das ist wie ein Blick in eine Glaskugel. Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht so richtig einschätzen.
Gibt es eine Bewegung vor Ort, die da Druck ausübt, die das an die Öffentlichkeit trägt, oder ist das eine rein parlamentarisch und juristische Debatte?
Nein, das wird in den Medien schon sehr, sehr stark gespiegelt, auch in den sozialen Medien. Da sind natürlich vor allem die indigenen Gruppierungen vor Ort sehr aktiv, vor allem der indigenen Dachverband APIBI, aber auch der indigenen Missionsrat CIMI, der eng mit vielen indigenen Völkern Brasiliens zusammenarbeitet, und viele NGOs, also die sind schon alerted und sind da dran an dem Thema. Die Frage ist, und das ist auch in den großen bürgerlichen Medien Tagesthema, weil sie eben sehen, dass das wirklich enorme Auswirkungen auf Brasilien hat, egal in welche Richtung dieses Urteil, diese letztliche die Entscheidung des obersten Gerichtshofs gehen wird. Das hat große Auswirkungen, das ist schon Thema in der Gesellschaft. Untersuchungen hatten, glaube ich, letztes Jahr gesagt, dass die Mehrheit, knapp etwas mehr als 50% der brasilianischen Bevölkerung, eher auf Seite der für die Rechte der indigenen Völker eintritt. Ne? Aber Umfragen sind einerseits immer mit Vorsicht zu genießen, und andererseits hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die sich zunehmende, zuspitzende und Radikalisierung, sich zunehmend paramilitärisch agierenden Agrobusinesses, also Pistoleros, gedungene Meuchelmörder, die losgeschickt werden, um indigene Gruppierungen nachts anzugreifen in ihren Gebieten. Das nimmt zu, und das sind sehr besorgniserregende Tendenzen.
Ist es hilfreich, oder kann man es von außen, also auch von hier aus, unterstützen? Hilft das was, oder ist das dann eher dieses häufig gehörte Argument, es ist Einmischung von aus?
Ja, dieses in meinen Augen faule Argument können Sie immer bringen, wenn es Ihnen politisch opportun erscheint. Mhm. Insofern denke ich, man in Anführungszeichen kann, soll alles versuchen, was irgendwie geht. Einerseits ist es immer ein gutes Mittel, Briefe an deutsche Konzerne, Firmen zu schicken und sie zu bitten, darauf zu achten, dass sie in ihrer Lieferkette vollumfänglich ihrer Sorgfaltspflicht in Menschenrechten nachkommen und dass dies eben auch die indigenen Landrechte betrifft, vor allem Brasilien. Das ist auch immer hilfreich, sich an hiesige Bundestagsabgeordnete zu wenden und die zu bitten, wenn sie im Rahmen ihrer Gesprächskreise mit ihren brasilianischen Peers zusammenkommen, darauf hinzuweisen, dass Menschenrechte eben nicht verhandelbar sind. Und genauso ist es auch immer sinnvoll, natürlich die brasilianischen sozialen Bewegungen, die NGOs, die Vereine, die Vereinigungen der indigenen Völker, die sind immer auf Spenden angewiesen. Ne? Man kann da sich auch über PayPal oder andere internationale Überweisungen dann auch gern daran beteiligen. Die freuen sich immer sehr, und sowas hilft auf jeden Fall auch. Ansonsten Öffentlichkeitsarbeit erzeugen, auf die Medien auch mal eine Demo, eine Kundgebung organisieren, eine Protestaktion, Petitionen machen. Alles, was man nur machen kann, sollten wir weiterhin versuchen.
Vielen Dank, Christian.